Ihr Lieben, erneut wieder dieser eine Vers in der Schrift, wo es im Alten Testament vom Propheten Jesaja heißt, die Erde ist dann weit von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und, wie bitte, ändern die Gebote. Und jetzt die Folge daraus, darum, und es sagt Gott zu uns, frisst der Fluch die Erde und büßen müssen's, die darauf wohnen. In Jesaja lesen wir diese Worte. Das heißt, sofern 1888, das war Jesaja 24, Verse 5 und 6, und es heißt hier letztlich, dass diese Erde heimgesucht, geplagt und verflucht wird. Und zwar aufgrund, was ist der Grund? Wir haben es eben gelesen, aufgrund der Untreue der Bewohner, aufgrund der Abkehr von Gott. Es stand dort, weil die Gebote übertreten wurden und weil die Gebote geändert wurden. Und tatsächlich gibt es nur ein einziges Gebot, das verändert wurde. Ich spreche nicht von dem Gebot, was gestrichen wurde. Ich spreche nicht von dem Gebot, was geteilt wurde. Ein einziges von den 10 Geboten wurde geändert. Und zwar das Sabbatgebot. Und jetzt sagt Gott hier in Jesaja, deswegen zieht sich der Geist Gottes zurück. Stufe Nummer 1. Stufe Nummer 2 nach der Änderung der Gebote wäre, was würde der Mensch als nächstes tun? Er würde Zwang anwenden. Und zwar, um diesen falschen Sabbat zu erzwingen und die Einhaltung einzufordern. Und wir können uns dies kaum vorstellen, dass weltliche Regierungen ein religiöses Gesetz erlassen werden und diesen Zwang sozusagen in der Gesellschaft einbringen werden. Und erneut, genau deswegen, weil Gott unsere Vorstellungskraft kennt, gibt er uns das, was da kommt, was wir uns nicht vorstellen können, in der Miniatur. Er demonstriert es uns im Kleinen. Und voilà, hier ist die Miniatur. Der Vortrag trägt den Titel Das nationale Sonntagsgesetz, A.T. Jones vor dem US-Senat. Und sofern 1888 wirklich die Welt enden sollte, so wie wir es ja sagen, dann wären aber auch die Endzeitereignisse nötig. Es gibt kein Ende der Welt ohne Endzeitereignisse. Und letztlich, was sind es für Endzeitereignisse? Es wäre eine Erweckung, ist uns offenbart, die in der Gemeinde stattfinden wird. Es wäre eine Reformation, dazu führt die Erweckung. Es wäre der Spätregen, den Gott gibt, um einer Botschaft den lauten Ruf Kraft zu geben. Und auch was da von der Partie wäre, was gehört noch als Rezeptur mit hinein? Ein Sonntagsgesetz. Erst national, dann weltweit. Das wäre das Rezept für die Endzeit. Und sofern damals wirklich die Welt hätte enden sollen, dann müssten all diese Ereignisse auf der Agenda gestanden haben. Das heißt, war 1888 wirklich die Zeit dieser Ereignisse? Diese Vorträge erzählen die Geschichte genau dieser Ereignisse. Und zwar jedes einzelne dieser Ereignisse. Und deswegen, bald nach der Generalkonferenz, folgte für einen von diesen Protagonisten bereits der nächste Auftritt. Und 1888 war sein Jahr. Und landesweit würde er Geschichte schreiben. Und Ellen White schreibt, Zitat, unbegrenzt ist die Brauchbarkeit eines Menschen, der sein Ich beiseite setzt, Raum schafft für das Wirken des Heiligen Geistes und ein Leben führt, das Gott völlig hingegeben ist. Und Christus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und das schauen wir uns als nächstes an. Und sein Name wäre A.T. Jones. Es wäre erneut dieser Jones, den Gott gebrauchen würde. Und diesmal im Dezember 1888 würde er nach Washington, D.C. reisen und vor dem amerikanischen Senat vorsprechen. Das heißt, vom Pult zu den Obersten dieser Welt, vor die weltlichen Machthaber. Und der Geist der Weissagung sagt genau das, dass Gott uns vor die Autoritäten bringen wird, damit sie das erste Mal das Evangelium durch unsere Münder hören, um Zeugnis zu geben. So war es bei Christus. Er sprach vor bei Pilatus. So war es bei Christus. Er sprach selbst vor bei Herodes. Das war Gottes Plan, damit sie auch errettet werden können, weil Gott jedem Menschen nachgeht. 39 Tage nach der Generalkonferenz folgte also der amerikanische Senat. Was für eine dichte Abfolge und erneut das Zitat von gestern, die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Das ist die Lehre aus der Miniatur. Und die Agenda war, vor dem Senat dieses Gesetz, das nationale Sonntagsgesetz, zu verhindern. Warum? Weil die Adventisten darin eine Gefahr sahen. Denn die Vorgeschichte, die Adventisten erwarteten solch ein Gesetz bereits seit Jahrzehnten, und zwar aufgrund der Schriftauslegung, aufgrund der Prophetie, aufgrund von Offenbarung 13. Und was für ein gewaltiger Schreck, als die Medien nun dieses Gesetz, diese Absicht verkündigt haben, die weltliche Presse davon berichtet haben, was vorher nun den Lektionen, den Predigten zu hören war, musste durch die Reihen der Glieder der Adventgemeinde gegangen sein. Und den ersten dämmerte es jetzt womöglich, dass die Welt wirklich bald enden möge und würde. Und um ihre Welt damals zu verstehen, müssen wir zurückgehen in die frühen 1850er. Genauer gesagt ins Jahr 1851. Denn 1851 haben die Adventisten das erste Mal das zweite Tier aus der Offenbarung identifiziert. Das hat so zuvor noch niemand gemacht. Und wer war es? Es war Andrews. John Andrews, er studierte das Thema, Gott lenkte ihn da drauf, Ellen hat es später bestätigt, alle haben erkannt, das macht Sinn, Gott gibt das Verständnis der Prophetie häufig erst, wenn eine gewisse Zeit erreicht ist in der Weltgeschichte, im Mittelalter hätten sie es nicht verstehen müssen, da gab es noch keine USA, und das zweite Tier nach John Andrews wären die Vereinigten Staaten von Amerika. Und nach dieser Offenbarung, Kapitel 13, würden sich die USA zum Handlanger religiöser Kräfte machen lassen. Mit anderen Worten, die Kirchen würden den Staat missbrauchen für ihre eigenen Interessen. Und eigentlich, gerade in den USA, galt doch der Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat. Und die Prophetie sagt jetzt hier, menschlich unvorstellbar, erst recht menschlich unvorstellbar in den USA mit der Vorgeschichte, sie werden wieder zusammenfinden. Und die Trennung von Kirche und Staat wird irgendwann in der Menschheitsgeschichte in den USA aufgehoben werden. Und sie werden so weit gehen, dass sie sogar Sonntagsgesetze erlassen werden. Und es würde, bevor es weltweit werden würde, mit den USA beginnen. Das Problem Nummer eins ist, diese Sonntagsgesetze sind unbiblisch. Diese Sonntagsgesetze wären eine Gefahr für jeden wahren Gläubigen, der auf dem Fundament des Wortes Gottes steht. Und sofern dann wirklich die Sonntagsgesetze aufkommen würden, dann würde alle Welt sehen, dass die Adventisten, die es schon seit Jahrzehnten predigten, doch recht hat mit ihrer Schriftauslegung. Und dass letztlich die Realität die adventistische Interpretation bestätigt. Und dass die Realität die biblische Prophetie bestätigt, weil jedes Wort in der Prophetie wird sich genauso erfüllen, wie Gott es geweissagt hat. Kennen die Adventisten nun womöglich selbst die Zukunft? Die Sorge der Adventisten bei diesem Gesetz war, dass aus Freiwilligkeit, so fängt es immer an mit den Gesetzen, irgendwann der Zwang resultieren würde. Das heißt, am Anfang wäre es nur eine Empfehlung. Es wäre die Betonung der Vorteile für das Wohl der Gesellschaft. Das wäre der Köder, das wäre das Lockmittel. Aber später, das zeigt die Geschichte immer wieder, würde Zwang folgen. Es würde Verfolgung folgen. Und die Adventisten wussten, dass sie mit ihrem biblischen Verständnis die Verfolgten werden würden. Und in der Gruppe der Verfolgten wären. Denn ihr Gewissen verbietet die Sonntagsheiligung. Und ihre Bibel offenbarte ihnen den Ausgang und das Ende der Sonntagsheiligung. Auch das können wir in Offenbarung 13 nachlesen. Auch wenn wir heute nicht näher drüber sprechen. Für uns heute kaum vorstellbar, dass sich der Staat derart von den Kirchen gebrauchen lässt. Letztlich missbrauchen. Vor allem in unserer westlichen, zivilisierten, demokratischen Welt können wir uns das nicht vorstellen, dass die Kirche solch eine Macht haben würde auf den Staat. Und genau deswegen, wegen unserem Unglauben, gibt uns Gott diese Miniatur. Und selbst in der Miniatur erfolgte die Umsetzung des Sonntagsgesetzes durch die USA. Und wir haben bereits erwähnt, die USA waren das Land der Verfolgten. Die waren religiös in Europa verfolgt. Und sie sind geflohen aus Europa und haben sich dann in diesem Land niedergelassen. Das heißt, es steckt in ihren Genen, gegen Zwang zu sein. Sie wussten um die Geschichte. Es war die Geschichte ihrer Vorväter, was sie in Europa erlebt hatten. Und nun würde genau dieses Land das Land der Verfolgung werden. Und genau das sagte Gott voraus. Und es begann, ihr Lieben, in den 1840ern bereits. Soweit geht die Geschichte zurück. Nach Gottes Vorsehung, ihr kennt diesen Mann, war es so, dass es eine Zeit der Reformatoren gab. Das war die Zeit der Reformation. Das war im Mittelalter, als das Mittelalter nun durch die Reformation sein Ende finden sollte. Das war Gottes Vorsehung. Aber Gottes Vorsehung war auch die Zeit der Miller-Bewegung. Das war auch eine Reformation. Nicht die Reformation des Mittelalters, sondern die Reformation des 19. Jahrhunderts. Weil Licht progressiv ist und Licht über die Jahrhunderte zunimmt. Und die Kinder der mittelalterlichen Reformation verwarfen nun die Reformation im 19. Jahrhundert. Haben wir das verstanden? Ich erkläre weiter. Die Kirchen, die sind ja entstanden, die protestantischen, aus der Reformation des Mittelalters über die Jahrhunderte, verwarfen die milleritische Reformation. Sie entstanden ja aus dem Mittelalter. Und William Millers Botschaft, wissen wir, war von Gott. Und in den 1840ern haben genau diese protestantischen Kirchen trotz ihres Erbguts, aus dem sie entstanden sind, dem Protest, dem Grundsatz Sola Scriptura, auf der Wahrheit zu stehen, haben die Botschaft von diesem William Miller, der in ihrer Zeit auf dem Boden der Wahrheit stand, abgelehnt. Das heißt, die Erben der Reformation wurden nun Gott untreu beim zweiten Test. Den ersten Test hatten sie bestanden, so sind sie entstanden. Sie haben den biblischen Boden verlassen und haben damit die Linie der Reformatoren unterbrochen. Und was hatten wir gesagt? Wenn die Wahrheit abgelehnt wird, folgt die Finsternis. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Wenn also das wahre Evangelium, das wäre das Licht, abgelehnt werden würde, würde Finsternis folgen und daraus ein soziales Evangelium werden. Also Gleichgültigkeit in der Gemeinde, in der Kirche, Weltlichkeit, Betonung der Gemeinsamkeiten und letztlich würde für die Einheit etwas geopfert werden müssen, nämlich, damit Einheit möglich ist, die Wahrheit. Die protestantischen Kirchen, so ist es uns offenbart, wurden deswegen zu einem Teil von Babylon. Und die Prophetie sagt, dass genau diese Kirchen, die da entstanden, sich da gegen Gott gerichtet haben, es sein werden, die den Staat missbrauchen werden, und zwar für ihre unbiblischen Interessen. Es wäre selbst falsch, den Staat für biblische Interessen zu missbrauchen, weil Gott niemals Zwang anwendet, noch nie, nicht mal im Himmel. Aber den Staat zu missbrauchen für unbiblische Interessen wäre sehr gefährlich, und zwar vor allem für bibeltreue Christen, jederzeit. Daher halten sich Adventisten bis heute raus aus der Politik. Weil sich die Politik irgendwann, das wissen wir, gegen die Gläubigen richten wird. Deswegen sehen selbst Adventisten eine Gefahr in interkonfessionellen Aktivitäten, weil dort ist die Einheit letztlich wichtiger als die Wahrheit. Auch das wäre ein gefährlicher Boden. Und Ellen bestätigte letztlich Andrews Schriftauslegung. Die in Offenbarung 13 durch das Tier mit Hörnern gleich wie ein Lamm dargestellte Macht wird ihren Einfluss dahingehend ausüben, dass die Erde und die darauf wohnen das Papsttum anbeten. Diese Weissagung wird in Erfüllung gehen, wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung erzwingen werden. Selbst im freien Amerika werden Beamte und Gesetzgeber dem Verlangen des Volkes nachgeben. Nur warum? Was ist der Grund? Wieso macht der Staat das? Um sich die öffentliche Gunst zu sichern. Das erste Tier aus Offenbarung 13 wäre das Papsttum, also die Kirche. Das zweite Tier aus Offenbarung 13 wären die USA. Das wäre die weltliche Macht, das wäre der Staat. Und das religiöse Ziel des päpstlichen Roms wäre die Sonntagsheiligung. Davon spricht die Offenbarung seit knapp 2000 Jahren. Gott hat es uns vorausgesagt. Warum? Weil diese Sonntagsheiligung das Zeichen ihrer Autorität ist. Christus hat ein Zeichen. Was ist das Zeichen Christi? Das ist der Sabbat, der siebte Tag. Woran erinnert dieser Tag? An die Schöpfung, an den einzig wahren Gott. Und es gibt nur einen Gott, der diese Welt und den Menschen geschaffen hat. Auch der Antichrist hat sein Zeichen. Das wäre der Sonntag. Das wäre der Tag, der maximal weit weg vom siebten Tag der Woche ist, nämlich der erste Tag der Woche. Es gibt nicht mehr Abstand. Das wäre das Gedenken, das Zeichen für den Gott dieser Welt. Und die Schrift sagt uns, wer der Gott dieser Welt ist. Und nun sagt die Prophetie, zuerst würden die Kirchen in den USA den Staat veranlassen zur Sonntagsheiligung. Und dann würden alle Länder weltweit diesem Beispiel folgen. Es wird eine weltweite Bewegung sein. Deswegen gibt es kein Entrinnen durch geografische Flucht. Somit würde das Papsttum weltweite Huldigung oder religiös gesprochen Anbetung erfahren, weil alle, fast alle, da gibt es eine kleine Gruppe, die wird nicht mitmachen, aber fast alle diesem Autoritätszeichen huldigen werden, dieses Zeichen erfüllen werden. Im Himmel wurde Luzifer eine Sache verwehrt. Was war das? Das war die Anbetung. Aber auf Erden würde Satan diese eine Sache von den Menschen, die verführt wären, erhalten. Und das wäre genau diese Anbetung. Uns ist gesagt, die Massen werden mitmachen. Warum? Weil man uns gute Gründe nennen würde. Und die letzten Krisen, da war es so, dass die Massen immer von der Partie waren. Und diese Massen, die wurden bevorzugt. Sie wurden letztlich gut angesehen. Es waren die Guten im Kampf, es waren die Retter, sie haben den Beifall bekommen. Aber die Minderheit wird dem nicht nachkommen und sie wird keinen Beifall bekommen, obwohl sie auf dem Boden der Wahrheit steht. Diese Minderheit wird beschuldigt werden, diskreditiert werden, diffamiert werden, sanktioniert werden, benachteiligt werden, summa summarum verfolgt werden. Das ist die Prophetie, das wird sich erfüllen in unserer Zeit. Das heißt, am Ende gibt es zwei Gruppen. Das eine sind die Sonntagshalter. Es wäre unbiblisch. Das Wort Sonntag kommt noch nicht mal in der Bibel vor als Wort. Es wäre aufgrund des Drängen des Papstes. Und der Staat würde es erzwingen. Das andere sind die Sabbathalter. Das wäre der biblische Weg. Das wäre der schmale Pfad. Und zwar aufgrund des Drängen von Gott, weil Gott uns dazu drängt. Es ist aber freiwillig. Damit drücken wir unsere Liebe diesem Schöpfer gegenüber aus. Die Frage dahinter wird sein, wem geben wir die Autorität in unserem Leben? Dem Möchtegern Stellvertreter Gottes oder dem wahren Gott und dem Schöpfer dieses Planeten? Die Frage wird sein, wie die Staaten letztlich und die Menschen überzeugt werden für die Sonntagsheiligung. Auch das ist uns offenbart. So lesen wir, Menschen lassen sich von Satan zur Annahme verführen, dass die über das Land, wie bitte, hereinbrechenden Katastrophen die Folge der Missachtung des Sonntages sind. Um den Zorn Gottes zu beschwichtigen, erlassen einflussreiche Männer Gesetze, die die Beachtung des Sonntags erzwingen. Das heißt, die Schrift sagt, dass die Erde verflucht ist. Das hört sich hart an, aber das erklärt das, was wir jeden Tag über die Medien konsumieren, in welchem Ausnahmezustand die Welt ist. Weil Gott nicht mehr voll hier gegenwärtig ist in dem Maße, sondern sich in Maßen zurückgezogen hat. Das erklärt alles da draußen. Und wir haben eben in Jesaja gelesen, dass dies aufgrund der Änderung der Gebote ist. Ein Gebot wurde verändert, das war der Sabbat. Satan wird nun sagen, dass der Fluch über diese Erde, das heißt die Katastrophen, die in dieser Erde existieren, wegen der Gebote 2.0 Übertretung, also des von Satan ausgedachten Sonntagsgebotes, aufgetreten sind, aufgrund des falschen Gebotes. Wir wissen, dass Satan ein Meister der Lüge, ein Meister der Verdrehung ist. So fing es im Himmel an, so ging es in Eden weiter, so war es während der 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, so wird es am Ende der Welt sein wie nie zuvor und uns ist offenbart selbst nach den 1000 Jahren. Wenn er vorgeben wird, dass er die Massen auferweckt hat und dass dieses herabkommende himmlische Jerusalem, hier ist es, eigentlich sein Reich ist, was ihm gehört. Er ist der rechtmäßige Besitzer. Selbst dann wird er seine Verführungskunst über die Menschen ausüben. Bis heute wird jede Agenda, die feindlich ist, letztlich nur mit Lügen umgesetzt. Das heißt, für die schlechtesten Vorhaben finden sich immer angeblich die besten Gründe. Die Kirchen nach dem Abfall im 19. Jahrhundert werden genau auf diesen Zug springen und werden die Sonntagsheiligung umsetzen, unterstützen, weil sie den Boden der Wahrheit verlassen haben. Selbst die Welt wird auf diesen Zug aufspringen und werden auch für die Sonntagsheiligung sein, weil auch sie den Boden der Wahrheit längst verlassen haben. Denken wir an die Politik, wie viel Wahrheitsgehalt bei den Worten, die gesprochen werden. Denken wir an die Medien, wie viel Wahrheitsgehalt bei den Dingen, die uns präsentiert werden, ist noch vorhanden. Wir sind es gewöhnt, die tägliche Portion Gift, die tägliche Portion Manipulation zu bekommen. In Eden war das Medium, was? Die Schlange. Am Ende der Zeit, heute, ist das Medium die Medien. Er hat es einfach aus dem Singular in den Plural gemacht. Und heute ist alles voll mit Schlangen, die ihre Lügen verbreiten. Die Wahrheit ist längst gekreuzigt. Denken wir an Pearl Harbor. Angriff der Japaner auf die US-Flotte. Die USA waren natürlich komplett überrascht. Und das war der Eintritt mit all den Toten, die dafür geopfert wurden. Weil sie haben ja angeblich nichts gewusst, um in den Zweiten Weltkrieg einzutauchen. Wir sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, weil Wikipedia sagt, es ist eine Verschwörungstheorie. Ihr Lieben, ist es so leicht? Müssen wir nicht etwas tiefer forschen, als nur über Wikipedia zu gehen? Denken wir an 9/11. Denken wir an die ganzen NATO-Friedenskriege. Wer hatte nicht alles irgendwelche Biowaffen gehabt als Einstiegsgrund, damit wir unsere schönen Waffen und Bomben über diese Länder herabregnen lassen? Natürlich nur für den guten Zweck, für die gute Sache. Denken wir an das virale Zeitalter. Es war nicht alles falsch, ihr Lieben. Aber die ganze Story, wie sie uns aufgetischt wurde, ist so nicht richtig gewesen. Und die Menschen berichten heute davon. Nur diese Professoren und diese Ärzte und diese Doktoren werden nicht am Abend eingeladen in die Talkshow, weil bereits dort eine Selektion erfolgt. Lasst uns etwas tiefer gehen. Denken wir auch an die Klimageschichte. Da geht's weiter. Wir sind es gewohnt, dass man uns Lügen auftischt und letztlich täglich eine Scheinwelt präsentiert, die für uns normal geworden ist. Für uns ist es der normale Zustand. Und ich sag's nochmal, es ist nicht alles Lüge. Aber genauso war es auch in Eden. Da war auch nicht alles Lüge. Selbst dort hat er Lüge mit Wahrheit vermischt. Und das war der Erfolgsgarant, woraus er gelernt hat, wie der Mensch um den Verstand gebracht werden kann. Und was nach unserem Thema wird die weitere Lüge sein? Was wird als nächstes kommen? Weil wir es wissen, weil es Gott uns vorausgesagt hat, die Katastrophen, vielleicht wird es genannt, das Klima, sind nur die Folge der Missachtung des Sonntages. Das wird das nächste große Ereignis sein. Und zwar wegen unserer Weltlichkeit tickt das Klima aus in dieser Welt. Wegen unserer Abkehr zu diesem Gott tickt das Klima aus in der Welt. Werden wir jetzt schon durch diese ganzen Klimabotschaften und Klimanachrichten auf den nächsten großen Schritt vorbereitet? Und dann wird es heißen, sobald der Sonntag wieder gehalten wird, wird Frieden auf diesem Planeten einkehren. Dann kommt der Segen Gottes zurück. Dann findet der Planet endlich zur Ruhe. Und das tausendjährige Friedensreich kann aufgebracht werden. Und uns ist offenbart, jedes Land, Südkorea, Nordkorea, Kirgisistan und wie sie alle heißen, werden folgen. So heißt es, wenn sich Amerika, das Land der religiösen Freiheit, mit dem Papsttum verbindet, um das Gewissen der Menschen unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, den gefälschten Ruhetag zu ehren, werden die Menschen, wie bitte, in allen Ländern auf unserem Erdball dahin gebracht, diesem Beispiel zu folgen. Und genau das war ihr Verständnis bereits seit den 1850ern. Und die Prophetie erfüllt sich getreu. Der Beginn, ihr Lieben, begann mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, 1861 bis 1865. Und tausende Amerikaner kamen um. Es war ein langer Krieg, es war ein schrecklicher Krieg, es war ein erbitterter Krieg. Und jetzt kamen die konservativen Christen auf und haben gesagt, Zitat, dies ist eine Züchtigung Gottes. Und zwar wegen der Sklaverei in unserem Land. und weil wir Gott nicht in der nationalen Verfassung beachten, berücksichtigen. Das war nun der Tenor, der durch die Medien präsentiert wurde. Es gibt immer irgendeinen Tenor, den man uns in jeder Zeit durch die Medien präsentiert. Und alle schlagen diese gleiche Kerbe. Daher schlossen sich 1864 einige Christen zusammen und gründeten die National Reform Association. Ihr Ziel war eine nationale Verfassungsänderung. Und danach sollten die USA zu einer christlichen Nation werden. Somit würde Gott besänftigt, die Säkularisierung der Gesellschaft endlich gestoppt und damit würden alle Probleme aufhören. Sind das nicht gute Gründe? Können da nicht viele Menschen sofort sagen, ja, gehe ich mit, dass es besser wird? Da kann ich mitgehen. Und genau das geschah. Die meisten wurden davon überzeugt, mit diesen Zielen. Dennoch scheiterten sie mit ihrem Vorhaben, und zwar 1874. Sie scheiterten vor dem Kongress, weil der Kongress dem einen Schlussstrich gezogen hat. Warum, ihr Lieben? Weil die Welt noch nicht reif war und Gott in allen Ereignissen seine Zügel in der Hand hat. Deswegen änderten sie jetzt ihre Taktik. Satan musste seine Taktik ändern. Und das, was auf nationaler Ebene nicht gefruchtet hat, würde er nun auf Ebene der Bundesstaaten versuchen umzusetzen. Das wäre jetzt das nächste Schauspiel, das nächste Kapitel. Und hier, wie schön, existierten bereits Sonntagsgesetze, und zwar aus der Kolonialzeit. Und diese Gesetze müssten nur in Anwendung gebracht werden. Und auf diese Weise wurden dann letztlich, ich mache es kurz, einige Sonntagsgesetze in einigen Bundesstaaten bereits durchgesetzt. Davon, wer war davon betroffen? Die Siebenten-Tags-Adventisten. Es begann in Tennessee. Mehrere Adventisten wurden hier für 2 Monate inhaftiert, wie Schwerverbrecher in die Zelle eingesperrt. Während der Haft wurde es ihnen gestattet, erstaunlich, dass sie eine Zeltversammlung besuchen durften. Sie wussten, wie wichtig die Zeltversammlungen sind. Aber der Sheriff natürlich, sind so Schwerverbrecher, ich weiß nicht, ob sie mit Ketten gekommen sind, wird die Ewigkeit mal offenbaren, hat natürlich sie begleitet und beaufsichtigt und nachts wieder zurück in die Zelle geworfen, da, wo sie hingehörten. Und während der Zeltversammlung sprach der Sprecher dann über die USA in der Prophetie, in Offenbarung 13. Und während des Vortrages zeigt er auf den Sheriff mit seinen Gefangenen und sagte: Genau das ist das Zeichen für die wachsende religiöse, damit fängt es an, Intoleranz in diesem Land. Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Die Verfolgung der Adventisten steigerte sich dann selbst auch auf andere Bundesstaaten. Als nächstes war Georgia. Wie schön die Geschichte, hat irgendeiner ein bisschen die Begeisterung von mir, kann er sie nachvollziehen, für die Geschichte? Einer nickt mit dem Kopf. Wie schön. Georgia. Da wurde jetzt nun ein Adventist für 30 Tage Haft verurteilt. Was hat er denn für ein schweres Verbrechen begangen? Der Grund der Anklage war, dass er, passt auf, den Acker am Sonntag gepflügt hat. Gott hatte mal gesagt, dass mit Mühsal sollst du dich vom Acker nähren dein Leben lang. Und Gott hatte gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen und keine Arbeit tun. Nach 6000 Jahren kommt der Mensch, macht genau das nach seinem besten Gewissen und wird dafür vom Staat erstmal in die Zelle gesteckt. Die Geschichte geht weiter, sie ist leider nicht zu Ende. Er weigerte sich, weil er hatte ein Gewissen, wie schön, wenn Menschen auch in unserer Zeit ein Gewissen haben, nicht alles mitmachen. Er weigerte sich, die Strafe zu zahlen. Daraufhin kam die Haft. Und nach der Entlassung starb er, vermutlich an den schlechten Haftbedingungen. Auch Willie White traf es, der Sohn von Ellen. Er wurde inhaftiert. Was hatte er verbrochen? Weil er die Druckerpresse am Sonntag laufen ließ. Denn es geht sukzessive, Schritt für Schritt weiter. 1885, seht, wie schnell die Zeit vergeht, wurden 5 Adventisten in Arkansas inhaftiert wegen Arbeit am Sonntag. Und die Ermittlungen gegen diese 5 Adventisten wurden durch andere Christen ausgelöst. Und vor Gericht wurde ihnen dann gesagt, diesen 5 Adventisten, Zitat, niemand hat das Recht, sein Gewissen über die Gesetze des Staates zu stellen. Diese Argumentation wird erneut aufkommen. Sie ist bereits aufgekommen. Und jetzt ist interessant, und das ist auch ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Die Nicht-Adventisten wurden behördlich nicht verfolgt. Die anderen Christen, die auch am Sonntag gearbeitet haben, und zwar für das gleiche Vergehen, sie wurden vom Staat, wer hätte das gedacht, nicht verfolgt. Für sie gab es keine Strafe für die Arbeit am Sonntag. So lesen wir in der Zeit von 1885 bis 1887 gab es in Arkansas 21 Fälle von Sonntagsschändigung. Sonntagsschändung. In 19 Fällen waren Sabbathalter angeklagt. Die beiden anderen Beschuldigten wurden ohne Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt und das Verfahren eingestellt. Die Siebentagsadventisten mussten jedoch eine Kaution von $110 bis $500 pro Person hinterlegen, eine sehr hohe Summe in einer Zeit, in der ein Arbeiter etwa $1 pro Tag verdiente. Da kannst du erstmal abbezahlen. Was für drakonische Strafen. Kommt uns das bekannt vor? Drakonische Strafen, völlig übers Ziel hinausgeschossen? Übrigens, die 3 Jahre Virusschrecken demonstrieren für uns heute den Ablauf dieser Sonntagsgesetze. Denn die Antivirusmaßnahmen waren Nummer 1 weltweit. Kein Land konnte entkommen. Und wo ein Präsident war, gesagt hat, ich mache nicht mit, war der Druck so groß, dass er mitmachen musste, früher oder später. Dann war es so, alle Medien haben ins gleiche Horn geblasen und die Unwahrheit verbreitet. Es wurde keine kritische Stimme, noch nicht mal ein Diskurs. Lasst uns offen drüber sprechen. Der Wahrheit wird kein Abbruch getan, wenn wir offen drüber sprechen. Hier ist Virologe Nummer 1, hier ist Virologe Nummer 2. Selbst das war nicht möglich. Der Meinungskorridor wurde eingeschränkt. Da wurden die Kritiker diffamiert. Die Wahrheit wurde diskreditiert. Es fing an mit, wir motivieren euch. Es ist freiwillig, es ist zum Guten. Später folgte innerhalb von 3 Jahren, es braucht keine 30 Jahre, Zwang, Verfolgung, Strafen, Geldstrafen und Haftstrafen. Beides ist passiert. Es folgte die Einschränkung der Rechte. Beides ist passiert. Es folgte der Verlust der Rechte für den guten Zweck. Auch das kennen wir schon von vor 2000 Jahren. Es folgte Arbeitsplatzverlust für wie viele? Das waren keine Verbrecher. Es folgte mitunter die Diskussion über ein Einkaufsverbot. Also NGOs, Nichtregierungsorganisationen, dann Regierungen selber, die Polizei, die Gerichte, sie haben alle an einem Strang gezogen. Und wenn doch ein Richter aufgestanden ist, anders geurteilt hat, auf einmal wurde er diffamiert. Was ist hier los? Das war ein Richter, das sind Richter. Dann Lügen über Lügen. Es fing an, nur ein Pieks. Dann der Pieks schützt vor Ansteckung. Als das gefallen ist, der Pieks schützt zumindest vor Übertragung. Als auch das gefallen ist, der Pieks schützt zumindest vor schwerer Krankheit. Als auch das gefallen ist, zumindest vor dem Tod, schützt dieser Pieks. Eins nach dem anderen ist gefallen. Aber eins nach dem anderen hat man uns aufserviert. Dann der Pieks schützt die Alten. Die Impfung ist nebenwirkungsfrei. mRNA bleibt im Muskel. Auch das wurde uns gesagt. Es bleibt im Muskel. Das hat nicht gestimmt. Es war völlig sinnfrei. Dann die Kinder sind die Pandemietreiber. Eine Lüge. Das wissen wir heute durch wissenschaftliche Fakten. Es kann nachgelesen werden. Dann die Masken schützen. Die nächste Lüge. Dann der Lockdown schützt. Auch das ist heute bereits widerlegt. Das war eine kleine Miniatur für das, was kommt, wie es wieder geschehen wird. Und erneut weltweit. Auffällig bei der Sonntagsgesetzgebung 1888 war die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz. Ihr Lieben, wie sieht's mit den Juden aus? Was machen wir denn bei solchen Gesetzen mit den Juden? Die müssten doch zuhauf ins Gefängnis. Was machen wir mit denen? Was passiert bei dem künftigen Sonntagsgesetz mit den Juden, die aufgrund ihres Sabbats sagen, da mache ich nicht mit? Hier die Antwort. In der Zeit wurde kein einziger jüdischer Gastwirt verhaftet. Zudem arbeiteten viele Zeugen der Anklagen und viele Informanten selbst an Sonntagen, manchmal sogar zusammen mit Sabbathaltern. Niemand machte ihnen Schwierigkeiten, nur Sabbathalter wurden vor Gericht verurteilt. Das ist die Miniatur. Die Juden wurden nicht verurteilt, die am Sonntag arbeitenden anderen Christen wurden nicht verurteilt. Das heißt, wir haben eine selektive Anwendung des Gesetzes. Und dies zeigte schon damals, wem diese Gesetze eigentlich galten. Nämlich diesen einen Volk, die ihren Ruhetag haben und die Satan hasst. Das dürfen wir wissen. Aber Gott liebt dieses Volk und wird für dieses Volk eintreten. Und daher folgte Jones Schlussfolgerung, es kann keinen klareren Beweis dafür geben, dass die Sonntagsgesetze nur dazu dienten, jene Bürger zu verunglimpfen, die kein Vergehen begangen hatten, sondern lediglich eine Glaubensüberzeugung vertraten, die sich von der Mehrheit unterschied. Es ging nur darum, die zu unterdrücken, deren Religion sie hassten. Ziel der Sonntagsgesetze war, die ganze Welt dem ersten Tier zu unterstellen und diesem ersten Tier Autorität zu huldigen, also anzubeten, und die wahren Anbeter zum Abschuss frei zu geben, sie zu verfolgen, ihnen den Gar auszumachen. Aber Gott wird für dieses Volk eintreten. Viele Staaten folgten dem Beispiel in Amerika, viele Bundesstaaten. Und auch sie übernahmen die juristische Verfolgung von gesetzestreuen Bürgern. Was hatten sie verbrochen? Somit wurden über 100 Adventisten strafrechtlich in dieser Zeit verfolgt. In einer Zeitspanne von einem Jahrzehnt. Und der Grund war, dass sie ihrer Arbeit, mit der sie ihr Geld verdient hatten, am Sonntag nachgegangen waren. So kamen Geldbußen zustande von insgesamt $2,200 bei einem Euro Tageslohn in etwa. Eine gewaltige Summe. Es kam Haft zustande von 1438 Tagen. Was für eine gewaltige Zahl. All diese Einzelschicksale, die Tag um Tag in der Zelle verbrachten. Wir sprechen halt nur nicht mehr drüber. Aber was für Schicksale? Was war das damals für eine Zeit? Wie hat es sie erweckt, als sich Prophetie erfüllt hat und ihre Lieben im Gefängnis waren? Für kein Verbrechen der Welt. 1887, es würde langsam anfangen und dann exponentiell steigern, nahm die Bewegung auf einmal Fahrt auf und weitere Organisationen haben sich dem angeschlossen. Darunter die Women's Christian Temperance Union, Women's mit Apostroph S. Und ihr Argument war, die Gesellschaft und die Moral würden von einem Sonntagsgesetz profitieren. Und diese Organisation wagte jetzt wieder, wo sie das erste Mal gescheitert waren, die Umsetzung auf nationaler Ebene im Jahre 1888. Gott wusste ganz genau, wann kommt der Spätring, wann kommt der laute Ruf, jetzt ist es Zeit für das Sonntagsgesetz. Und zwar geltend damit für alle Bundesstaaten. Deswegen ist es doch sinnvoll, und zwar sinnvoll bis heute, dass wir Einzelstaaten, wir Länder unsere Legislative exportieren. Und zwar hin, wohin exportieren wir sie? Wir europäische Länder geben einfach unsere Gesetzgebung in die Hände des Europäischen Parlaments. Und dann ein Beschluss der EU ist dann für alle Länder ratifiziert und damit bindend, egal wie das einzelne Land darüber denkt. Das spart uns die schwierige Gesetzgebung in jedem einzelnen Land in Europa und letztlich der Welt, wenn wir diese Länder auf diese Weise vereinigen. 1888 fand das Vorhaben politischen Gefallen. Und wer sich dafür einsetzt, es wird sich immer jemand finden. Wenn das Volk dahinter steht und die Wählerstimme garantiert werden kann, Senator Blair. Blair brachte diese Gesetzesvorlage in den Kongress ein. Und die Überschrift für diese Gesetzesvorlage beschreibt bereits die Marschrichtung. Gesetzesvorschlag, welcher dem Volk die Freude des ersten Tages der Woche und seine Einhaltung garantieren soll. Hört sich noch halbwegs freundlich an. Und der große Tag war dann gekommen am 21. Mai 1888. Das war der Tag, wo dieser Vorschlag eingebracht werden sollte durch Blair. Nach dem Gesetzesvorschlag würde niemand mehr seiner Arbeit am Sonntag nachgehen dürfen, außer vielleicht hinter vorgezogener Gardine. Und auch ausschweifendes Leben, Zitat Ende, war am Sonntag untersagt. Inklusive Spiel, inklusive Vergnügen, inklusive Unterhaltung muss der Fernseher mal ausbleiben an diesem Tag. Wie musste es den Adventisten ergangen sein, als sich diese Prophetie in dieser Art und Weise erfüllte? Und sie wussten, bald wären sie im Fokus der ganzen Welt, denn so fängt es an. Bald würden die Endzeitereignisse kommen. Die Adventisten wussten ja um den Ausgang. Sie wussten, es fängt an mit guten Zureden, würde über Verfolgung gehen, zu Unterdrückung. Am Ende dürften sie nicht mal mehr kaufen noch verkaufen. Und dann geht es sogar weiter. Siehe Offenbarung 13. Die leitenden Brüder kamen also zusammen. Männer, denen Gott Autorität in der Gemeinde gegeben hat, haben die Gefahr am Horizont erkannt. Und sie würden nicht einfach ihre Hände in den Schoß legen. Und sie kamen zusammen auf der GK in Minneapolis. Und sie würden miteinander beraten, was wäre jetzt zu tun. Es war jetzt schon klar, eine Aktion wäre nötig, denn Gleichgültigkeit wäre Sünde. Ellen schreibt, wenn Gott eine Sünde mehr als alles andere verabscheut, dann ist es das Nichtstun in einer Notsituation. Gleichgültigkeit und Neutralität in einer religiösen Krise wird von Gott als ein schweres Verbrechen angesehen und kommt der schlimmsten Art von Feindseligkeit gegenüber Gott gleich. Was für ein Zitat. Also keine Gleichgültigkeit in Gottes Gemeinde. Wir wollen uns für das Recht, für Gottes Sache einsetzen. Und deswegen wurde ein Beschluss gefasst. Und Wegener trug den Versammelten auf der GK den Beschluss vor. Und er sagt hier, da wir schon viele Jahre auf einen Zusatzartikel zur Bundesverfassung warten, der den Weg frei macht für staatliche Religionsgesetze und wir in dem dazugehörigen US-Sonntagsgesetzentwurf nun genau das vor uns haben, worauf wir schon so lange gewartet haben, haben wir beschlossen, dass dies jeden Siebentagsadventist aufrütteln sollte. Genau das war Gottes Plan. Diese Männer, sie waren verstritten. Wir haben bereits 4 Vorträge drüber gesprochen. Aber dennoch waren sie imstande, die Zeichen der Zeit zu lesen und die Posaune zu blasen. Sind wir heute noch imstande, die Weltereignisse zu interpretieren, in welche Richtung sie zeigen? Wo predigen wir heute noch über das Bild des Tieres? Wo predigen wir heute noch? Natürlich ausgeglichen. Es gehört alles dazu. Über das Mahlzeichen des Tieres. Über nicht mehr kaufen und verkaufen. Was dann zu tun ist, wenn wir es nicht mehr können. Gott hat es uns doch gesagt, damit wir Vorkehrungen für diese Dinge treffen. Wo predigen wir noch über die Hure Babylon? Selbst über den lauten Ruf, selbst über den Spätregen trauen wir uns kaum noch zu sprechen. Was ist los in Gottes Gemeinde? Wie weit sind die Adventisten gekommen, wenn sie weichgespült sind durch Anpassung an andere Kirchen, weil wir ihnen nicht auf die Füße treten wollen und wir nicht mehr anecken wollen und wir den Weg frei halten wollen für die Ökumene. Damals war es nicht so. Sie haben einfach gesagt, wie es ihr Gewissen und die Schrift ihnen vorgegeben hat. Warum, ihr Lieben, verstecken wir unseren kostbaren Glauben, den sich kein Siebentagsadventist ausgedacht hat, sondern den Gott uns gegeben hat? Müssen wir uns für Gott und für das ewige Reich und für das, was da kommt, verstecken? Damals fehlte den Adventisten Christus. Erstes Extrem. Und was hatten sie betont? Die Unterscheidungslehren. Das war ihre Zeit, das war ihre Welt, das war ihr Fehler. Wir sind nicht frei von Fehlern. Heute hingegen fehlt es uns Adventisten an den Unterscheidungslehren. Wir haben nur noch Christus. Wir betonen Christus, und zwar den falschen Christus, den evangelikalen Christen, den hab alle lieb Christus, den bloß nicht anecken Christus, den glaube nur Christus und den alles wird gut Christus. Wir sind ins andere Extrem gewandert. Lasst uns doch die goldene Mitte. Gott ist so ausgeglichen, so ausgewogen. Lasst uns doch diesen normalen Weg mit Christus zusammengehen. Er wäre auf keiner der beiden Extreme gewesen. Er hat immer dieses perfekte Maß gehabt. Das Problem ist, diesen Christus, der heute gepredigt wird, den gibt es nicht. Nirgendwo im Universum ist dieser Christus anzutreffen. Die Schrift sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihm anbeten in Geist und Wahrheit. Und genau diese Wahrheit greift Satan an. Aber der Punkt ist der, Gott war zuerst da, vor allen Menschen, vor allen Engeln, vor allen anderen Weltbewohnern, die existieren, so ist uns offenbart. Und er schuf den Menschen nach seinen Vorstellungen. Und Gott hat es nicht nötig, dass wir nun ihn schaffen nach unseren Vorstellungen. Christus, du musst so sein, Gott, du musst so sein. Wer sind wir? Was für eine Hybris? Auch die Juden entwickelten über die Jahrhunderte, obwohl sie Gottes auserwähltes Volk waren, ihr eigenes Gottesbild. Und als Christus dann kam, war es für sie die große Überraschung. Wer bist du denn? Wo bist du denn hergekommen? Wir kennen dich gar nicht. Du willst der Messias sein? Wenn Christus bald kommt, wird es erneut für einige eine große Überraschung sein. Und dann wird selbst Christus sagen, ich kenne euch nicht. weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn Christus sowas über die Lippen geht, da muss einiges geschehen sein. Denn sowas hat er nie zuvor gesagt, während der 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Weiter heißt es, es wird beschlossen, dass eine Abordnung zum US-Senatsausschuss entsandt werden muss. Dort sollte jeder Einfluss geltend gemacht werden, damit die Sonntagsgesetzentwürfe abgelehnt werden. Das war ihr Ziel. Begründung, die genannten Entwürfe stehen dem Allgemeinwohl des Menschen entgegen und würden einen entscheidenden Schritt in Richtung Vereinigung von Kirche und Staat darstellen. Die Protagonisten behaupteten damals, das Ziel wäre, das Allgemeinwohl zu fördern. Das war die Propaganda, das war der schöne Werbeslogan, der am Horizont vorbeigeflogen ist mit dem Flugzeug und dahinter der Werbeslogan. Aber die Adventisten haben es durchschaut. Das Gesetz wäre gegen das Allgemeinwohl. Das wäre die Realität. Das wäre die Aussage frei von jeglicher Propaganda. Es sei weiterhin beschlossen, dass Bruder Alonzo Jones mit der Leitung der genannten Abordnung betraut sei, da er durch sein intensives Studium dieser Frage seine Eignung für diese Aufgabe bewiesen hat. Dieser soll vor dem Senatsausschuss erscheinen und im Interesse der Religionsfreiheit jeden vertretbaren Einsatz bringen, um Blairs Entwurf zu Fall zu bringen. Der Antrag, wie schön, sie waren sich einmal einig, wurde einstimmig angenommen. Jones wäre der geeignetste Mann, aufgrund des Studiums in dieser Frage und weil er mit der Geschichte vertraut war. Könnte Jones irgendetwas ausrichten gegen die Großen der Welt? Ihr Lieben, konnte Daniel irgendetwas ausrichten? Konnte Gideon mit seinen 300 Männern irgendetwas ausrichten? Konnte Josua, als er vor Jericho stand, irgendetwas ausrichten gegen diese großen Mauern? Konnte Johannes der Täufer, was den Abfall Israels anging, der Juden irgendetwas ausrichten? Es waren immer nur wenige. Aber egal, Gott hat noch nie Massen gebraucht. Zeigt mir eine Nuance in der Geschichte, wo Gott die Massen gebraucht hätte. Gott gebraucht immer nur die wenigen, selbst bis zum Ende der Zeit, die treu sind wie die Nadel zum Pol. Und Ellen auch gibt ihre Einschätzung. Sie sagt, die Krise ist nun vor uns. Der Kampf zwischen dem Christentum der Bibel und dem Christentum menschlicher Tradition hat begonnen. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir in den Ereignissen, die sich gerade abspielen, die Erfüllung von Prophetie sehen, das, was in den letzten 30 oder 40 Jahren wir verkündigt haben, ist nun eingetreten. Das heißt, erfüllte Prophetie. Wohin steuerte die Welt also? Alle Zeichen waren auf Ende aus. Diese Zeilen schrieb sie am 1. Januar 1889. Kurz davor, am 11. Dezember, schrieb sie: Viele Jahre haben wir damit gerechnet, dass in unserem Land ein Sonntagsgesetz eingeführt wird. Und jetzt fragen wir uns, was wird unser Volk in dieser Angelegenheit unternehmen? Manche mögen gesagt haben, das erfüllt sich doch nie. Ihr habt es schon so lange verkündigt, die Adventisten. Aber auch wenn sich die Prophetie verzögert, sie erfüllt sich immer. 100,00% der Prophetie wird sich erfüllen. Die Wiederkunft Christi habt ihr doch schon so lange verkündigt, schon seit mehreren Jahrhunderten verkündigt ihr das. Aber ihr Lieben, der Tag wird kommen, wo diese Welt enden wird. Und das, was über Jahrhunderte verkündigt wurde, sich über diese Welt ereignen wird und genauso stattfinden wird. Die Sonntagsbewegung schreitet nun fort. Die Anführer verbergen, worum es wirklich geht. Das sagte sie damals schon. Und viele, die sich der Bewegung anschließen, sind verblendet. Sie erkennen nicht, dass eine Regierung die Grundsätze preisgibt, durch die dem Volk einst Freiheit und Unabhängigkeit gesichert wurden. Bis heute verbergen die Anführer ihre wahren Ziele. Und viele wissen es gar nicht besser. Die Strömung der Welt ist, die Freiheit abzugeben, zu verlieren. Und das Erlangen der Freiheit war über Jahrhunderte unter solch großen Opfern nur möglich. Wenn sich die Prophetie erfüllen wird, dann werden wir erneut dahin kommen, unsere Freiheiten abgeben zu müssen. Und dafür wird es erneut gute Gründe geben. Und zwar Gründe der Sicherheit Nummer eins, Gründe des Schutzes Nummer zwei und du brauchst immer für jede Krise, damit du sie handeln kannst, eine äußere Gefahr Nummer drei. So wurde jede Krise gemanagt. Ohne äußere Gefahr geht es nicht. Die muss man uns immer beibringen. Und irgendwas findet sich schon immer. Das heißt, nachdem wir uns diese chaotische Welt erstmal konstruiert haben, haben wir dann das Verlangen nach Sicherheit ausgelöst. Und dann schaffen wir diese Sicherheit, indem wir den Menschen ihre Freiheit rauben. Weil die Prophetie kann sich nur erfüllen, wenn man uns die Freiheiten vorher wegnimmt. Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, sagt sie weiter, was in unserer Macht steht, um die drohende Gefahr abzuwenden. Sie müssen zu Gott beten, ihn anflehen, dass er den Menschen noch einige weitere Jahre gewährt, um für den Herrn zu arbeiten. Ihr Lieben, das war die Marschrichtung Gottes, dass Gott noch etwas Gnadenzeit gibt. Ihre Prämisse war, das Unheil kann abgewendet werden und es muss abgewendet werden. Ihr Ziel war, dieses Sonntagsgesetz zu verhindern, zumindest für einige wenige weitere Jahre. Die Prämisse war nicht, dass der Mensch keinen Einfluss hätte, der Gläubige, auf das Sonntagsgesetz, auf den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, sondern wir haben sehr wohl Einfluss auf den Zeitpunkt der letzten Ereignisse. Das heißt, Gottes Uhr, nach der sich entscheidet, wann sich die Prophetie, die sich so oder so erfüllen wird, wann sie sich erfüllt, ist der Mensch. Das ist der Taktgeber für Gott. Der Mensch kann die Uhr vordrehen, der Mensch kann die Uhr nachdrehen. Er kann die Ereignisse beschleunigen, er kann die Ereignisse verlangsamen. Das liegt im Schoß der Gemeinde. Wer die Gebote Gottes befolgt, sollte noch ernsthafter arbeiten, um das drohende Unheil so lange wie möglich hinauszuzögern. Das waren die Worte vom 11. Dezember 1888. Zwei Tage später würde A.T. Jones den Rat beherzigen und das Unheil hinauszögern. Die Agenda war, das Gesetz zu verhindern, noch ein paar Gnadenjahre zu kommen. Und hier ist dann nun Jones, der nach Washington D.C. reist und vor dem Ausschuss des Senats vorsprechen würde. Die Schrift sagt, wenn sie euch aber führen werden vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, was ihr sagen sollt. Selbst dafür würde Gott Vorsorge treffen. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Interessant, es heißt hier in dieser Stunde. Das ist genau die Zeit, die A.T. Jones bekommen hat. Eine Stunde, Mr. Jones. Jones stand nun vor den Machthabern der Welt und er würde eine Stunde Zeit bekommen. Könnte er sie überzeugen, die klügsten Köpfe der Welt, die schlauesten Leute? Welche Argumente würde er bringen? Wie würde er es begründen? Gehen wir in diese Unterredung. Senator Blair fing an, es sind Herren anwesend, die in Sachen Widerspruch gegen den Gesetzentwurf gehört werden wollen. Professor Alonzo Jones ist einer von denen. Möchten Sie, Professor Jones, nicht Ihren Wunsch vortragen? Gottes Vorsehung hatte die Tür geöffnet. Und jetzt musste der Weg nur noch gegangen werden. Gott arbeitet immer durch Menschen. Das heißt, Gottes Boten sind die Menschen. A.T. Jones, Herr Vorsitzender, ich repräsentiere die Gruppe, die als Siebenten-Tags-Adventisten bekannt ist. Ich muss feststellen, dass wir unsere Sache nicht preisgeben werden. Wir beabsichtigen, tiefer zu gehen, als irgendjemand in dieser Anhörung es je getan hat. Das ist meine Ansage. Was für ein Mut, so das Gespräch, die Stunde einzuleiten. Vor ihm saßen nicht die Bienchen des benachbarten Kindergartens, es saßen die intelligentesten Köpfe der Nationen. Und positiv hier wäre, dass jedes Wort transkribiert wurde. Wir wissen genau, was Sie gesagt haben. Anders als bei der GK. Dann Senator Blair, Sie haben eine Stunde, Herr Professor. Es ist jetzt 13.30 Uhr. Also time is money, come to the point. Let's get started. Und hier A.T. Jones, der Grundsatz ist der, dass die Zivilverwaltung sich auf die Staatsbürger bezieht und in Angelegenheiten der Gesetzgebung in keiner Weise etwas mit religiösen Vorschriften zu tun hat, so begründete er. Die Ausgangsbasis kann man in den Worten Jesu finden. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. In anderen Worten, der Staat hat sich nicht in religiöse Angelegenheiten einzumischen. Und Religion ist nicht im Kompetenzbereich des Staates. Das hat damit nichts zu tun. Auch Christus trennte, daher darf der Staat es später nicht zusammenfügen. Jones weiter, hiermit unterscheidet der Heiland ganz bestimmt das, was dem Kaiser gehört, von dem, was Gott gehört. Wir haben nicht das, was Gott gehört, dem Kaiser zu geben. Das heißt, der Kaiser darf keine religiösen Pflichten einfordern und aufstellen. Das kann nur Gott. Genauso, Gott kann keine zivilen Forderungen aufstellen. Das kann nur der Staat. Das ist die Trennung von Kirche und Staat. Senator Blair, wenn der Kaiser die Gesellschaft ist und der Sabbat zum Wohl der Gesellschaft verlangt wird, verlangt dann nicht Gott von uns, den Sabbat zum Wohl der Gesellschaft einzuführen? Was ist verkehrt, mit anderen Worten, etwas zum Wohl der Gesellschaft zu tun? Das ist doch gerade die Pflicht des Staates. Also alles, was der Gesellschaft dient, sollte doch der Staat letztlich umsetzen. Das ist doch sein Recht, oder nicht? Und wenn es diesen Tag gibt zur Entspannung und zum Wohl des Volkes, dann sollte es doch umgesetzt werden, egal ob es religiös ist oder ob es nicht religiös ist. Jones dazu, es dient dem Wohl der Gesellschaft, wenn die Menschen Christen sind. Und jetzt, was für klare Gedanken. Aber es liegt nicht im Aufgabenbereich des Staates, Christen hervorzubringen. Jones bringt es auf den Punkt. Es wäre gut für die Gesellschaft, wenn alle Christen wären, aber der Staat hat nicht die Aufgabe, Christen hervorzubringen. Er hat andere Aufgaben. Senator Blair, bringen Sie diese Sache nicht durcheinander. Jones dazu, wir stellen für alle Zeiten das Recht irgendeiner Zivilverwaltung in Abrede, irgendein Gesetz zu erlassen, das des Menschen Pflicht Gott gegenüber betrifft, wie sie in den ersten vier Geboten ausgedrückt ist. Wenn es der Tag des Herrn ist, dann haben wir ihn dem Herrn zu geben und nicht dem Kaiser. Wenn der Kaiser ihn von uns fordert, dann fordert er etwas, was ihm nicht gehört. Auch hier wieder. Mit anderen Worten, kein Staat darf sich einmischen in deine Beziehung mit Gott. Gott setzt seine Forderungen selber durch. Und Gott hat den Kaiser nicht zu seinem Stellvertreter eingesetzt. Blair dazu, der Glaube an die Existenz Gottes, Ehrfurcht vor dem Schöpfer und die Pflege dieser Ansicht in der Gesellschaft ist zu deren Wohl. Es ist tatsächlich die Basis jeden Gesetzes. Was hättest du darauf geantwortet? Bedenke, du hast keine Bedenkzeit. Du musst sofort antworten. Die Zeit läuft. Mit anderen Worten, Gott ist doch sowieso die Grundlage jedes Gesetzes. Man kriegt's nicht heraus, dividiert. Jedes Gesetz letztlich ist vom Glauben geprägt. Deswegen doch auch dieses Gesetz könnte doch durchgehen. Jones dazu, wenn der Staat die Verletzung des dritten oder vierten Gebotes verbieten kann, warum, sagt er weiter, sollte er nicht die Verletzung des ersten und zweiten verbieten und in diesem Fall Gott sofort ersetzen und eine irdische Theokratie einrichten? Das ist der einzig logische Schluss aus deinen Worten, hat er damit gesagt. Das wäre die logische Konsequenz. Das heißt, wenn der Staat sich beim vierten Gebot, beim Ruhetag einmischt, ja, warum mischt er sich nicht gleich auch beim ersten Tag ein, wo doch Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott? Dann kann er doch sagen, ich bin jetzt dein Gott. Also wenn der Staat solche Kompetenzen hat, warum dann nicht gleich Gott ganz ersetzen und als Staat eine irdische Theokratie aufrichten? Dann Senator Palmer, jetzt hätte er auch was zu sagen. Gotteslästerung oder Habsucht wirken ansteckend. Wenn zum Beispiel ein habsüchtiger Mensch seine ganze Nachbarschaft in so weitem Umfang zu Habgier einflusste, dass alle zu Dieben würden, dann wäre die Gesetzgebung, was die Habsucht betrifft, angebracht. Gotteslästerung und Habsucht sind eindeutig Gottes Aufgabe. Soweit geht er mit. Aber dann sagt Palmer, der Staat ist selbst hier gefordert. Warum? Weil das Wohl der Gesellschaft gefährdet ist. Erneut, was hättest du geantwortet? Schön, dass wir da nicht standen an dem Tag. Jones sagt, niemals. Sie verbieten den Diebstahl und die Habgier, nicht die Habgier. Sie können nicht in den Gesinnungszustand, in dem die Habgier liegt, eindringen. Das heißt, die Habgier kann nicht verboten werden, denn sie erstreckt sich nur über die Gedanken. Das ist der Teil des Charakters, das ist dein Herz. Diebstahl kann dagegen verboten werden, denn das ist die Tat, das ist die Handlung. Jetzt übernimmt Senator Blair wieder. Wir sagen nicht, dass wir in die Gesinnung eindringen müssen, aber die Gesellschaft hat ein Recht darauf, Verordnungen zu erlassen, weil diese Verordnungen grundlegend für das Wohl der Gesellschaft sind. Das heißt mit anderen Worten, alle Verordnungen sollten das Wohl der Gesellschaft fördern. Aber nicht jede Verordnung ist zum Wohl der Gesellschaft richtig. A.T. Jones dazu, Moral, die Übereinstimmung einer Handlung mit dem göttlichen Gesetz bezieht sich auf die Gedanken und Absichten des Herzens. Hassen, begehren, in unsauberer Weise an eine Frau denken, alle diese Dinge sind gleichwertig unmoralisch und sind Verstöße gegen das moralische Gesetz. Unmoralisches Verhalten ist Übertretung des moralischen Gesetzes. Und nur Gott, sagt Jones, kann es ahnden. Denn er ist der Gesetzgeber des Moralgesetzes. Und nur er kann ins Herz vordringen. Der Staat kann es nicht. Er kann nicht so weit gehen. Deswegen hat er sich da rauszuhalten. Und Jones weiter, aber keine staatliche Regierung versucht, sie zu bestrafen. Ein Mann kann seinen Nachbarn sein Leben lang hassen, sagt er. Er kann alles auf der Welt begehren. Er kann in unsauberer Weise an jede Frau denken. Aber solange sich diese Dinge auf seine Gedanken beschränken, kann die staatliche Macht ihn nicht antasten. Das ist der Punkt. Erst wenn der Hass dieses Mannes ihn dazu führt, seinen Nachbarn in Unrecht zu tun, seine Begierde ihn dazu bringt, Hand an etwas zu legen, das ihm nicht gehört, sein unreiner Gedanke ihn dazu führt, einer Frau Gewalt anzutun, wird der Staat ihn bestrafen. Aber beachten Sie, dass sogar dann der Staat ihn nicht wegen seiner Unmoral bestraft, sondern weil er mit anderen nicht gesittet zusammenleben kann. Das heißt, erst jetzt beim Übergang von den falschen Gedanken zu den falschen Taten, jetzt wird der Staat aktiv und jetzt wird er erforderlich, vorher nicht. Jones sagt weiter, der Staat bestraft niemanden, weil er unmoralisch ist. Täte er es, so müsste er als Mörder den bestrafen, der einen anderen hasst, und als Götzendiener denjenigen, der begehrt, und als Ehebrecher den, der unreine Gedanken hat. Das wäre auch hier die logische Konsequenz. Das heißt, Unmoral kann nicht vom Staat geahndet werden, denn der Staat ist unfähig, so tief den Menschen zu beleuchten. Der Staat muss sich auf das Sichtbare begrenzen und beschränken. Und das sind die Taten. Das kann der Staat nämlich einschätzen. Und das Unsichtbare bleibt es, Gott zu ahnden. Und dafür hat Gott sein eigenes Gericht. Und dieses Gericht tagt seit 1844. Blair dazu, sie verneinen mit anderen Worten das Recht der Mehrheit, ein Gesetz zu erlassen. Das war sicherlich nicht der Standpunkt von Jones. Wir sehen, dass Blair hier seinen Standpunkt verdreht. Jones dazu, ich verneine das Recht jeglicher Regierung, Gesetze zu erlassen, die nicht auf etwas sich beziehen, was des Menschen Verbindung zu seinem Gott betrifft. Den ersten vier der 10 Gebote gemäß, jeder Versuch, religiöse Einhaltungen mit Gewalt durchzusetzen, nötigt zu Heuchelei und vermehrt so die Sünde. Denn die Liebe zu Gott ist unentbehrlich für die Ausübung jeglicher religiösen Pflicht. Der Staat hat sich da nicht einzumischen bei dieser Beziehung zu Gott. Hier sind Gesetze nach Jones unzulässig. Sofern sie doch kommen würden, würde es den Menschen zur Heuchelei Gott gegenüber nötigen. Die Bürger würden dann nämlich nur das Gesetz Gottes vom Staat angewandt umsetzen, um wen oder was zu entgehen? Der Strafverfolgung zu entgehen. Aber die wahre Motivation wäre einzig die Liebe. Und die kann kein Staat erzwingen. Jones weiter, nehmen wir an, ein Mann stiehlt ein Pferd. Jetzt wird's schön. Und er wird festgenommen, vor Gericht gestellt und für schuldig befunden. Er sagt, ich bereue. Du sollst ihm vergeben, verlangt das Gesetzesbuch. Und die Regierung muss sich an das Gesetzesbuch halten. Er wird befreit und wiederholt die Tat. Wird erneut verhaftet und für schuldig befunden. Er sagt, ich bereue. Du sollst ihm vergeben, lautet das Gesetzesbuch. Und dann weiter. Und wenn er dieses Vergehen 7-mal am Tag wiederholt und 7-mal am Tag zum Gerichtshof geht und sagt, ich bereue, muss die Regierung, und Jones denkt hier logisch zu Ende, ihm vergeben. Jedes System solcher Art würde der Regierung innerhalb von 24 Stunden ein Ende bereiten. Und wie oft sollten wir vergeben? Was sagt die Schrift? 70-mal, 7-mal, da kann kein System mehr mithalten. Da wäre Chaos auf den Straßen, wenn das unser Standpunkt ist. So ein Staat kann einpacken. Jones weiter, die Bibel zeigt Gottes Methode, durch die er jene rettet, die gegen seine moralische Regierung sündigen. Die zivile Regierung aber ist des Menschen Methode, was zu erreichen? Die Ordnung aufrechtzuerhalten und hat nichts mit der Sünde bzw. der Errettung der Sünder zu tun. Wenn die Regierung einen Dieb oder einen Mörder verhaftet und ihn für schuldig befindet, muss die Strafe erfolgen, auch wenn der Herr ihm vergibt. Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, beide Regierungen, so Jones, verfolgen unterschiedliche Ziele. Gottes Regierung will jeden Menschen retten. Und die zivile Regierung will die Ordnung aufrechterhalten. Fertig, Punkt. Und Gott mag den Sünder vergeben. Aber der Staat muss das Unrecht trotzdem ahnden. Jones weiter, das Gesetz, das Christus am Sinai gab, ist kein bürgerliches Gesetz. Es ist ein moralisches Gesetz. Und das ist der Punkt. Beide Gesetze, beide Regierungsformen sind von Grund auf verschieden. Senator Blair erzwang die Regierung der Juden seine Einhaltung. War es nicht so? Und jetzt sagt Jones dazu, ja, aber es war eine Theokratie. Mit anderen Worten, der Vergleich hinkt. Die USA im 19. Jahrhundert waren keine Theokratie. Der Staat darf es deswegen nicht erzwingen. Bis heute wird die Wahrheit in den Medien unterdrückt. Und sofern die Wahrheit aufs Podest gestellt werden würde, wäre der Spuk sofort zu Ende. Und doch hier neigt sich der Spuk in dieser Gesetzgebung, in dem Verfahren vor dem Senat, dadurch, dass Jones die Wahrheit sagt, auch bereits dem Ende, weil es jeden einleuchtete, dass das keinen Sinn macht. Dann Senator Blair, das sind auch die Mächte, die von Gott eingesetzt wurden, also die Regierungen Gottes. Also Gott setzte doch Regierungen ein. Die Schrift sagt sogar, Gott setzt Könige ein, aber eine eingesetzte Regierung ist deswegen nicht die Regierung Gottes, sagt Jones jetzt weiter. Diese Regierung ist keine Regierung Gottes. Die Regierung Gottes ist eine moralische Regierung. Diese ist eine zivile Regierung. Angenommen, die religiös-politischen Führer haben Sonntagsarbeit unterbunden, damit die Menschen zur Kirche gehen und sich mit göttlichen Dingen beschäftigen. Und angenommen, die Leute gehen, jetzt sagt er, wohin das alles führt, trotzdem nicht zur Kirche, beschäftigen sich trotzdem nicht mit göttlichen Dingen. Werden die religiös-politischen Führer dann zufrieden sein? Sein Gedanke ist, werden es die zivilen Regierungen bei den Gesetzen, wenn sie erstmal da sind, belassen und das war's dann? Er sagt, auf das Gesetz erfolgt bei Nichtanwendung des Gesetzes, bei Nichtbefolgung des Gesetzes die Strafverfolgung. Und er sagt weiter, wenn sie nun all das getan haben, um die Menschen zur Anbetung zu bringen, werden sie es dann dulden, dass ihre guten Absichten zunichte gemacht werden? Werden sie nun nicht den nächsten logischen Schritt gehen, den Schritt, und die Menschen zwingen, sich um göttliche Dinge zu kümmern? Wenn sie vorher alles unternommen haben, werden sie dann diesen letzten Schritt nicht auch gehen? Das heißt, auf das gut gemeinte Gesetz, vielleicht war es wirklich gut gemeint, erfolgt die Verfolgung der Abweichler. Das ist die unausweichliche Folge. Blair dazu, sie sagen damit, dass es keinen Staat gibt, der ihn, das heißt den Sabbat, erzwingen darf. Ich sage, dass wenn ein solches Gesetz erlassen würde, so wird das direkt zu einer Einheit von Kirche und Staat führen. Eine Einheit von Kirche und Staat wurde von Konstantin geschaffen, als er das Christentum als die Religion des römischen Imperiums anerkannte. Und damit zeigt Jones hier den Geist auf hinter dem Gesetz. Dieses Gesetzesvorhaben war römisch, es war katholisch, es war päpstlich. Das ist die Handschrift, die uns bereits aus der Geschichte bekannt ist. Hatten sich die Amerikaner nicht getrennt vom Papsttum aufgrund der Verfolgung, aufgrund des Zwanges auf diesem anderen Kontinent? Jones weiter, jeder weiß, dass das eine Einheit von Kirche und Staat war und dass sie im Papsttum endete. Eine Einheit von Kirche und Staat ist da gegeben, wo die kirchliche Macht die staatliche Macht kontrolliert und diese für ihre eigenen Interessen einspannt. Das Ziel des Gesetzes hat er damit dargelegt, war also nicht das Wohl der Gesellschaft, sondern genau das Gegenteil würde verfolgt werden, unterreicht werden. Nun exemplarisch folgt mit den nächsten Dingen, die jetzt Jones als letztes sagt, das, was dieses Gesetz, wenn es realisiert worden wäre damals, und es wird in unserer Zeit bei der zweiten Belagerung Jerusalems geistlich, wo dieses Sonntagsgesetz diesmal Erfolg haben wird und es nicht nur bei der Ankündigung bleibt vom Papsttum, sondern es wirklich diesmal realisiert werden wird, zeigt Jones jetzt einmal, was die Folge von einem solchen Gesetz sein wird. Nämlich Zwang, Verfolgung, Unterdrückung, Leid und Tod. Aber lesen wir selber. Vor 5 Jahren kam ein junger Mann, frisch verheiratet, nach Arkansas. Er und seine Frau waren siebentags Baptisten. Das junge Mädchen hatte Vater und Mutter, Brüder und Schwestern verlassen und alle teuren Freunde ihrer Kindheit, um ihren jungen Mann nach Arkansas zu folgen. Das Licht der Liebe funkelt in ihren hellen, jungen Augen. Sie hatte gesunde, rosige Wangen. Sie erstanden eine kleine Farm und bald blühte ihr Heim durch unablässigen Fleiß, Bescheidenheit und Sparsamkeit. Und die Geschichte geht leider weiter. Nach einer Weile bekamen sie ein liebliches kleines Baby. Sie waren glücklich in gegenseitiger Zuneigung und ihrer Liebe zu dem Kleinen. Vor 2 Jahren dann wurde das Gesetz, unter dem ihr Wohlstand und ihr Glück gewachsen war, widerrufen. Eine Änderung, plötzlich kalt und vernichtend wie ein Sturm, trat in ihr Leben und ließ gnadenlos all ihre hellen Blüten der Hoffnung vergehen. Unter diesem Widerruf brach die Verfolgung in der hässlichsten Form über sie herein. Und jetzt berichtet er weiter über dieses Schicksal. Der Held meiner traurigen Geschichte wurde von einem missgünstigen, eifersüchtigen Nachbarn beobachtet, während er ruhig am Sonntag, wie er glaubte, dass Gott es ihm gut geheißen hatte, arbeitete. Er wurde jenen inquisitorischen Überbleibsel der Barbarei, dem Grand Jury, gemeldet, angeklagt, vor Gericht gestellt, verurteilt, ins Gefängnis geworfen, weil sein Gewissen es nicht zuließ, die Geldstrafe zu bezahlen. Eine Woche nach der anderen zog langsam dahin. Tag für Tag wartete die junge Frau mit dem Baby in ihren Armen am Tor auf sein Kommen. Dann wurde das Baby krank und starb. Das Licht in den Augen der jungen Frau versank in den Tränen. Das Elend nahm ihr die rosige Farbe von den Wangen und ließ stattdessen einen blassen Farbton zurück. Schließlich wurde dem grausamen Gesetz Genüge getan und sein harmloser Bürger wurde aus dem Gefängnis entlassen und schleppte seine müden Beine zu dem einst glücklichen Heim, das er vor ein paar kurzen Wochen verlassen hatte. Er traf seinen Nachbarn am Tor, der einen Sarg trugen. Er stellte keine Fragen. Sein Herz verriet ihm alles. Nein, nicht alles. Er wusste nichts. Er konnte es auch nie erfahren. Ihre einsamen Stunden, ihre bitteren Tränen, das lange Wachen und Warten, das Rufen zu Gott um Hilfe in der Stunde der größten Not, der Krankheit des Kindes. Er konnte nichts davon wissen, aber er ging mit ihnen zu dem stillen Beerdigungsort der Gegend und sah neben dem offenen Grab einen kleinen Hügel mit frisch aufgehäufter Erde. Und dann wusste er, dass Gott die beiden Lieblinge seines Herzens weggenommen hatte und dass er alleine geblieben war. Mit starrem Blick sah er, wie sie den Körper seiner jungen Frau ins Grab hinuntersenkten. Er hörte die Erdschollen auf den Sarg poltern und es schien ihm, als würden sie auf sein Herz fallen. Die Arbeit war beendet und sie ließen ihn mit seinen Toten allein. Dann warf er sich selbst hinunter zwischen die Gräber mit einem Arm quer über jeden der kleinen Erdhügel und die Tränen kamen ihm in Strömen und verhinderten, dass sein Herz zerbrach. Das war die Folge der Gesetze auf Ebene der Bundesstaaten. Und sie würden zeigen, was die Folge auf nationaler Ebene wäre. Davon hatte die Propagandamaschinerie nichts berichtet. Jones versicherte daraufhin, dass dieser Bericht nicht übertrieben war. Und zudem nannte er weitere Schicksale. Er und andere Brüder beispielsweise mussten Hunderte von Dollar nach Tennessee schicken, um dort Familien zu unterstützen, die ihren Ehemann, ihren Vater in die Gefängnisse geben mussten. Darunter waren auch Prediger. Und sie mussten ihre Strafe mitunter in Ketten, sagt uns die Geschichte, verbüßen. Dadurch sind die Familien mittellos geworden und deswegen waren jetzt Spenden nötig. Dann zeigte er die Willkür eines solchen Gesetzes. Denn es heißt im Gesetzesentwurf, keine Arbeit am Sonntag, die, Zitat, eine Störung anderer bedeuten würde. Somit wäre man der Willkür des Nachbarn ausgesetzt. Der kann sich an allem stören, der kann dich damit auch erpressen, wenn er möchte. Zudem war die Intention dieses Gesetzes fraglich. Denn, wir hatten es bereits gesagt, es wurden fast nur Sabbathalter verfolgt. Es wurden nicht verfolgt, die Christen, die mit den Sabbathaltern gemeinsam am Sonntag gearbeitet hatten. Denen ist nichts passiert. Häufig war es absurd, dass sie beide die gleiche Arbeit getan haben, in einem gemischten Personenkreis. Aber verurteilt wurden nur die Sabbathalter. Und die anderen sind straffrei geblieben. Noch perfider, teilweise erfolgte die Verurteilung aufgrund der Zeugenaussage der Sonntagshalter, die auch mitgearbeitet haben. Also wie krank, wie durchgedreht kann die Welt sein? Schon vor so vielen Jahren. Das wird sich wiederholen. Wenn sich der Geist Gottes erstmal zurückzieht, zeigt sich, was in unserem Herzen alles steckt. All dies brachte Jones an. Und von dem eigentlichen Schlagabtausch in einer Stunde, ich glaube, es wurden 90 Minuten, haben wir vielleicht hier ein 50stel zitiert. Es war das Ultrakonzentrat. Damit wir uns vorstellen können, auf welchem Niveau der Schlagabtausch erfolgte. Jones war der erste Adventist, der vor dem Senat vorsprechen sollte. Und menschlich betrachtet hat er sich die Fähigkeit dazu selbst angeeignet. Er war Autodidakt, er hat nie eine adventistische Schule besucht, er hatte aber großen Wissensdurst. Und diesen Menschen gebrauchte Gott. Dazu lesen wir, viele hat Gott dazu befähigt, Großes zu leisten, doch sie erreichen nur wenig, weil sie sich nicht anstrengen. Nicht wenige leben in den Tag hinein, ziellos und ohne Ehrgeiz, etwas zu erreichen. Solche Menschen werden dann auch eine Belohnung bekommen, die ihren Leistungen entspricht. Und an anderer Stelle, sie erwarten viel, darum unternahmen sie auch viel. Er sprach letztlich für 1,5 Stunden. Er wurde allein vom Vorsitzenden 169 Mal unterbrochen. Es war nicht so schön geglättet, wie wir es jetzt hier da geboten haben. Es war schon die korrigierte Fassung. Seine Grundlage war Gottes Wort, die Grundsätze und die Geschichte. Das hat gereicht. Und Jones forderte mehr als jeder andere Sprecher in diesem Senat, weil die meisten Redner waren für das Gesetz. Die 7-Tags-Baptisten waren nur für eine Ausnahmeklausel. Aber würden den Kongress die Umsetzung dieses Gesetzes gestatten? Jones war komplett dagegen, und zwar mit und ohne Ausnahmeklausel. Der Grundsatz ist, think big. Sein Argument war nämlich, ein gerechtes Gesetz bedürfe keiner Ausnahmeklausel. Zudem sei Religionsfreiheit ein Recht, und sie müsste nicht erst durch Ausnahmeklauseln gewährt werden. Und seine Worte hinterließen solch einen Eindruck, dass der Gesetzesentwurf zurückgenommen wurde, ad acta gelegt wurde und nie verabschiedet wurde. Was für eine Geschichte. Und ein Grund, meine persönliche Überzeugung, für seinen Erfolg war, dass er nach seinem Glauben lebte. Denn Ellen sagt uns sogar, dass Autoren, Schreiber, die einen Artikel verfassen, sofern sie nach dem Licht leben, was sie anderen sagen und wirklich treu nachfolgen, dann würde der Geist Gottes die Leser dieses Artikels, wo immer sie auch sind, beeindrucken. Sofern hingegen der Schreiber dieses Artikels in seinem eigenen Leben nicht umsetzt, was er schreibt, sagt Ellen White weiter, ziehen sich die Engel zurück und der Leser bleibt unbeeindruckt. Ihr Lieben, sind wir mit solchen Vorgängen hinter einer solchen Fassade vertraut, nach welchen Maßstäben Gott vorgeht? Ein weiterer Grund für den Erfolg war, dass Jones und Wegener aufgeklärt haben. Sie waren Herausgeber einer Zeitschrift The American Sentinel, bereits seit 1886. Und darüber haben sie das Volk aufgeklärt, beispielsweise über die Trennung von Kirche und Staat. Das hat ihnen geholfen, wenn die anderen aufgeklärt sind und nicht nur eine Seite der Medaille hören. Zudem waren sie in der Öffentlichkeit aktiv. Zum Beispiel haben sie Unterschriften gegen den Gesetzesentwurf gesammelt. Es gab sogar mehrere Gesetzesentwürfe und sie haben jeweils Unterschriften gesammelt, sind dagegen vorgegangen. Beispielsweise haben sie einmal fast 500.000 Unterschriften gesammelt und darüber den Kongress aufgefordert, zukünftig solche Gesetzesvorschläge zu unterlassen. Jeweils war es dann immer nötig, den Standpunkt zu begründen. Warum seid ihr Adventisten eigentlich gegen dieses Gesetz? Das Gesetz ist doch zum Wohle der Gesellschaft, das sagen alle Medien. Und dazu sagt Jones, dass all diese Gesetzesentwürfe eigentlich ihre Gelegenheit waren, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Weil sie mussten es ja erklären, das konnten sie nur mit der dreifachen Engelsbotschaft, warum sie dagegen sind. Jones, Zitat, beim Erklären des Ziels dieser Unterschriftensammlung machten wir sie in Wirklichkeit zugleich mit der dreifachen Engelsbotschaft vertraut. Auch Ellen wies auf die Wichtigkeit des Handelns hin. Hier zum Beispiel 1889. Wir tun nicht den Willen Gottes, wenn wir ruhig dasitzen und nichts tun, um die Gewissensfreiheit zu erhalten. Ernste Gebete sollten zum Himmel aufsteigen, damit dieses Unheil so lange abgewendet wird, bis das Werk vollendet werden kann. Das heißt, wenn die Gewissensfreiheit eingeschränkt wird, sofern dies in der Zukunft mal passieren sollte, ihr Lieben, dann sollten wir nicht ruhig dasitzen. Wir sollten beten, das ist das eine, und wir sollten handeln, das ist das andere, um das Unheil aufzuhalten. Dazu wurden wir von Gott aufgefordert. Der Protest wäre nötig, und zwar gegen Gesetze des Staates, die die Gewissensfreiheit betreffen. Wir müssen nicht alles hinnehmen. Wir dürfen aufstehen. Minneapolis ist die Parallele mit dem Sonntagsgesetz eine Lehre für uns. Denn mit der Rückkehr der Einschränkung der Gewissensfreiheit wird die 1888er Botschaft ebenfalls zurückkehren. Es wird nur beides zusammengeben. Gewissensfreiheit geht verloren sukzessive. Die Botschaft von damals wird sukzessive hervorkommen, weil beides zusammengeht. Ein Jahr später schreibt sie, diese Zeit, in der Anstrengungen unternommen wurden, um die Sonntagsfeier zu erzwingen, gibt die beste Gelegenheit der Welt, den richtigen Ruhetag im Gegensatz zum Gefälschten zu zeigen. Gott hat es deswegen zugelassen, ihr Lieben, das war die Sicht Gottes auf diese bedrohlichen Gesetze. Gott hat es deswegen zugelassen, dass diese Sonntagsfrage so in den Vordergrund gestellt wird, damit, warum, der wahre Ruhetag den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt wird. Das klappt aber nur, wenn irgendjemand sagt, Entschuldigung, ich habe da ein Stimmchen, ich würde gerne was sagen. Sonst funktioniert Gottes Plan nicht. Da muss irgendjemand aufstehen und in christlicher Weise Dinge weitergeben. Und die dreifache Engelsbotschaft, wie sie es damals getan haben, verkündigen. Das heißt, Gott lässt die Krisen zu. Es wurde zuvor gewogen auf den Waagschalen des Himmels. Und nur dann kommt die Krise über diese Welt, über Gottes Volk. Und diese Krisen sind kein Unfall, sie sind kein Unheil. Sie sind Gottes Gelegenheit, sofern sie auf eine wachsame Gemeinde stoßen. Und dann kann Gott mit dieser Krise, die er zugelassen hat, etwas bezwecken. Manchmal gibt es sogar keine effektivere Verkündigung. Die Schrift sagt, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Das sagt die Schrift. Was für ein Schrecken für die Adventisten. Es heißt an einer Stelle, Trübsale, Leiden, Versuchungen, Widerwärtigkeiten und die verschiedenen Prüfungen sind Mittel, die Gott gebraucht, um uns zu läutern, zu heiligen und für ein Leben in der himmlischen Gemeinschaft vorzubereiten. Das ist die andere Sicht auf die Krisen. Gott lässt sie zu für die anderen, damit sie von uns die Wahrheit hören, und er lässt sie für uns zu, um uns auf dieses Leben auf der neuen Erde vorzubereiten. Seither, seit diesem Sonntagsgesetz, das vereitelt wurde, sind wir aufgerufen, die Städte zu verlassen und aufs Land zu ziehen. Darüber werden wir das nächste Mal etwas hören. Wir schließen mit der Zusammenfassung, damit ich in meinem Zeitrahmen bleibe. Ich habe noch 7 Minuten. 1851, deswegen musstet ihr heute die doppelte Geschwindigkeit ertragen. Aber ihr könnt es euch verlangsamt später sicherlich anhören auf den Aufnahmen. 1851, Andrews entdeckte Amerika in der Prophetie. Sie entdeckten auch die Prophetie über das Sonntagsgesetz. Noch ein wichtiger Punkt. Eine Frage wurde mir gestellt von jemand, der Interesse an der Schrift hat. Wird die Welt jemals ein Sonntagsgesetz akzeptieren, Werden Sie sich da mitreißen lassen können mit irgendeinem Sonntagsgesetz? Wir sind doch so ungeistlich, so unreligiös, was soll das? Wird da niemand protestieren? Wird da niemand aufbegehren? Wird wirklich eine säkulare Welt, so weltlich wie sie heute ist, die ja doch, ganz andere Probleme mit all diesen Geschlechtern und all diesen Dingen, ein religiöses Gesetz einfordern und sogar noch erwünschen? Meine Antwort ist ja. Und zwar, das Viruszeitalter bestätigt dies. Waren sie nicht am Ende für alles bereit? Hauptsache, man gibt uns unsere Normalität zurück. Das heißt, nachdem man uns eingesperrt hat, nachdem man uns Hausarrest vergeben hat, das war jetzt mal in der Kindheit, jetzt erwachsene Menschen, nachdem man die Ausgangssperren gefordert und umgesetzt hat, nachdem die Geldstrafen kamen, nachdem die Lockdowns kamen. Ach was? Die Lösung, um von all dem wegzukommen, damit es wieder normal wird, ist nur ein wenig immunisieren. Und fast alle haben geschrien, die Mehrheit hat geschrien, lasst es uns tun. Wenn das der Preis ist, um uns die Normalität zurückzugeben, dann lasst es uns tun. Und das ist die Miniatur für das, was am Ende kommt. Die Menschen werden so mit Maßnahmen drangsaliert. Es wird so unerträglich sein. Klima und Katastrophen und all diese Dinge. Und wenn dann jemand kommt, ihr Lieben, die Lösung ist, am Sonntag ein bisschen zu Hause bleiben. Und das war's. Und dann ist alles andere passé. Dann werden die Massen erneut schreien, wenn das die Lösung, wenn es so einfach ist, dann lasst es uns machen. Volle Kraft voraus. Das wird sich wiederholen. 1861 der amerikanische Bürgerkrieg. Dann 1864 die Gründung der National Reform Association. 1874 scheiterte sie vor dem Kongress und probierte deswegen ihre Ziele auf der Bundesstaatenebene zu realisieren. 1880 wurden nun in den 1880ern die Adventisten zunehmend für ihre Sonntagsarbeit inhaftiert. 1888 dann der Gesetzesvorschlag von Blair zur Beobachtung des Sonntags. Das war jetzt bereits der zweite Versuch auf nationaler Ebene. Der erste war ja gescheitert. Dann 1888, A.T. Jones spricht vor dem Senat gegen den Gesetzesentwurf am 13. Dezember. Und daraufhin kam es zur Rücknahme des Vorschlags. Und wir wissen prophetisch, und Gottes Volk weiß immer mehr als die Menschen da draußen. Uns ist offenbart, durch die Bibel, Matthäus 24 steht es drin, durch Gottes Bote, dass dies die Zeit war zum Verlassen der Städte. Seither ist Gottes Volk, weil irgendwann wirst du nicht mehr kaufen, irgendwann wirst du nicht mehr verkaufen können, wirst du unabhängig werden müssen. Und auch die letzte Krise hat gezeigt, wie wertvoll es dann ist, wenn du keine Nachbarn hast, so Gott es führt. Du dich selbst unterhalten kannst, so Gott es führt. Du dein eigenes Stück Land, deinen eigenen Acker hast, deinen eigenen Ertrag hast. Ihr Lieben, es wird passieren. Und es steht ein Segen drauf, wer nach dem Licht lebt. Auch wenn es schwierig ist. Je länger es dauert, desto schwieriger wird es. Der Weg wird immer enger, je weiter es geht zum himmlischen Jerusalem. Aber es liegt ein Segen darauf, Gottes Willen zu tun. Es wird sich bewahrheiten. Sie schreibt so in etwa, sie werden als König und als Queen angesehen werden, die in dieser letzten Zeit ein eigenes Stück Land haben. Wenn es nur ein Garten sei, es macht dich so sehr unabhängig und dir die Auslebung des Glaubens so viel leichter. Was für ein bedeutendes Jahr. Erst die GK, dann der Senat. Und wir fragen uns, was beabsichtigte der Himmel? War es Zufall, dass in ihrer Zeit das nationale Sonntagsgesetz mit dem lauten Ruf, mit dem Spätregen alle gemeinsam aufkamen? Ihr Lieben, wohin ging die Reise? Die nächsten Wochen werden es zeigen, womöglich bereits das nächste Jahr, wohin die Reise ging. Amen. Lass uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank erneut, dass du uns so viele Wahrheiten anvertraust und wir auf Grundlage dieser Wahrheiten, wir dürfen so viel wissen, kluge Entscheidungen treffen dürfen. Helf, dass wir ein Leben so leben, wie Christus es gelebt hätte. Und dass wir heute das tun in gewissen Situationen, was Christus in diesen Situationen getan hätte. Wir sind nicht unwissend über deinen Willen und dürfen wirklich dir nachfolgen. Und das ist der Grund, warum du uns so viel Licht gibst. Lass doch deinen Willen geschehen. Im Namen Jesu. Vielen Dank dafür. Amen. Amen.